Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute zwei besondere Gäste bei mir, über die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe ja als Kind, war mein großer Wunsch, entweder ein Wrestling-Star zu werden oder Puppenspieler zu werden. Und zwei Puppenspieler habe ich heute bei mir hier zu Gast. Herzlich willkommen, Virginia und Stefan Marz, das Theater Konkurre. Hallo.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr.
Wir freuen uns auch.
Wo kommt ihr ursprünglich her? Ihr kommt beide nicht ursprünglich aus Fulda.
Nein, nicht ursprünglich aus Fulda. Geboren in Unna, in einer Schaustellerfamilie groß geworden und in einem Zirkus aufgewachsen. Meine Frau allerdings kommt aus einer richtigen Theaterfamilie.
Du kommst aus einer Theaterfamilie, sogar auch eine Puppenspielerfamilie.
Puppenspielerfamilie, ja.
Und manchmal ist es ja so, das ist ein Arztsohn, der sich überlegt, Puppenspieler zu werden. Da sind die Eltern wahrscheinlich im ersten Augenblick erstmal schockiert und überrascht. Was, du bist Puppenspieler? Aber ich glaube, eure Eltern waren von Anfang an dann stolz wahrscheinlich.
Dass die waren Weg begeistert,
ja. Das glaube ich, gerade deine Eltern, das kann ich mir vorstellen. War aber bei euch der Wunsch schon am Anfang da, in den Puppenspielbereich zu gehen?
Ja, eigentlich schon immer.
Bei dir war es, glaube ich, nicht ganz so, Stefan, oder? Oder wolltest du auch immer die Puppen in die Hand nehmen?
Ich habe es dir vorhin ja kurz angedeutet, schon im Vorgespräch, dass ich mit 16 noch in der Manege stand und eigentlich nie Artist werden konnte, weil ich zu faul war, auf Deutsch gesagt. Und ja, alle Clownsnummern gespielt habe, die man eigentlich heute noch so im Zirkus kennt. Aber mit 16 ist es dann nicht mehr cool. Nee, du verstehst, was ich meine. Und deswegen habe ich mich mit 17 Jahren hinter der Bühne versteckt.
Ja, das glaube ich. Clown ist ja jetzt nicht unbedingt dann jemand... Wenn du kommst aus einer Zirkusfamilie, hast du gesagt, richtig. Clown ist ja aber nicht der zu faul ist, Artist zu werden. Clown ist ja auch eine tolle Figur eigentlich.
Richtig, aber die Erkenntnis hast du mit 16 Jahren noch nicht.
Ich habe ja auch eine Clown-Ausbildung gemacht tatsächlich. Und ich habe mal... Ja, wenn man dem 14-, 15-jährigen Neffen erzählt, ja, ich mache eine Clown-Ausbildung, der fand das auch nicht so cool tatsächlich. Wohingegen sein Vater das wiederum richtig cool fand.
Ja, ja. Ja, weil in uns Erwachsenen das Kind im Manne noch steckt, natürlich. Und wir haben eine ganz andere Erkenntnis über die Möglichkeiten eines Clowns und die Poesie eines Clowns. Und die hast du als 16-Jähriger einfach nicht. Und deswegen war es für mich damals manchmal so ein bisschen unangenehm, immer ins Clownskostüm zu schlüpfen und die Kinder zu bespaßen und so. Jetzt bin ich 46, ich würde für mein Leben gern wieder eine Clownsnummer. Und ich glaube, wir machen auch bald wieder eine, weil wir nämlich eine Zirkusausstattung letztes Jahr von Kollegen gekauft haben. Also in 2-3 Jahren gibt es auf jeden Fall ein Zirkusstück bei uns im Programm.
Ich bin gespannt und freue mich darauf, das zu sehen. Bleib mal kurz doch bei dir, Stefan. Wie ist es so, im Zirkus aufzuwachsen? Wie ist so der Alltag eigentlich als Heranwachsender?
Ach, für Außenstehende vielleicht ganz ungewöhnlich. Für mich war es ganz normal, weil ich eben damit groß geworden bin, wöchentlich die Schule zu wechseln. Und heutzutage ist es so, dass die Zirkuskinder ja einen extra Schulwagen gestellt bekommen. Ich musste noch wirklich wöchentlich in eine andere Schule wechseln, Grundschule bis zur Hauptschule, bis zum Abschluss. Es war manchmal anstrengend, auch körperlich, Zelt aufbauen, die Reklame machen, Schilder aufstellen. Das war alles Teil meiner Arbeit. Natürlich nicht so viel Arbeit, wie die Erwachsenen das hatten, konnte ich als Kind auch noch nicht bewältigen. Aber für mich war es eigentlich ganz normal. Ja, ich habe das auch nie als anstrengend gesehen.
Weißt du noch grob, in wie vielen Schulen du in deinem Werdegang warst dann?
Grob nicht, genau, 158.
158 Schulen. Also, das ist auch Wahnsinn. Da hat man sich dann nicht auch oft unwohl gefühlt mit fremden Mitschülern? Oder?
Selten, selten. Ich habe ganz, ganz, ganz oft total nette Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die mich super in die Klassen eingeführt haben. Und größtenteils ist man dann als Exot ja in so einer Schule dann auch irgendwie besonders aufgenommen worden. Ich so, oh, der kommt vom Zirkus und hey, was machen die denn da? Und die Jungs wollten immer wissen, ob es Mädels im Zirkus gibt und die Mädels wollten es immer wissen, ob es da irgendwelche starken Männer gibt oder also so Seiltänzer oder Trapezkünstler. Und ja, man hat da schnell Freundschaften auch teilweise geschlossen, aber die waren nach einer Woche dann irgendwann wieder weg und wurden erst im nächsten Jahr wieder aufgefrischt.
Ihr seid dann auch wirklich immer getourt von Stadt zu Stadt und im Winter habt ihr dann Pause gehabt? Oder?
Stadtteil zu Stadtteil. Also der Zirkus ist in Hamburg stationiert und die Stadtteile dort, die sind ja teilweise so groß wie Fulda oder noch größer und die sind wirklich nur durch die Stadtteile gereist. Und übers ganze Jahr konnte man das gut schaffen.
Du hast dann aber, du hast es schon gesagt, und irgendwann mit 16, 17 hast du gesagt, nee, Clown, das ist es nicht. Und dann hast du erstmal noch eine andere Laufbahn eingeschlagen oder? Oder wie ging es dann
weiter? Ich bin ins Puppentheater gegangen. In unserer Familie ist das ja auch beheimatet, das Puppenspiel. Aber vielmehr ist das Kasper-Theater, wie man das früher von Jahrmärkten kennt oder von Weihnachtsmärkten noch, oder der Verkehrserziehungskasper, der mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, hier, ihr dürft nur und das dürft ihr nicht. Und damit bin ich eigentlich eingestiegen in die Szenerie.
Und dir, Virginia, das haben wir auch schon gesagt, dir ist das Theaterspiel, das Puppenspiel quasi in die Wiege gelegt worden. War für dich dann auch von Anfang an klar, du willst in dem Bereich bleiben?
Ja, das war klar.
Und du hast dann auch wann hast du mit Puppenspiel angefangen?
Ich habe einmal bei meinen Eltern, also die Anfangszeit, da war ich so 17, 16 nach der Schule, habe ich dann schon angefangen, eine Figur zu führen und bei einem Kinderstück mitzuspielen. Und dann ging das ja relativ schnell mit meinem Mann. Also ich war ja eine Woche 19, dann haben wir geheiratet und dann waren wir selbstständig. dann haben wir schon zusammen gespielt.
Dann habt ihr schon zusammen gespielt. Ja. Also deine Eltern haben ja der renommierte Hohenloher Figurentheater betrieben. Und über deine Eltern habt ihr euch auch kennengelernt. Die Geschichte habt ihr mir im Vorgespräch erzählt. Erzähl doch nochmal ganz kurz, weil das ist echt eine schöne Geschichte.
Das ist eine schöne Geschichte, als wenn ich die geschrieben hätte. Nee, ist aber tatsächlich so passiert. Ich habe in Hamburg in Kindergärten gespielt mit meinem kleinen Puppentheater, der Schlitzerländer Puppenbühne, und habe über einen Flyer dann von dem Auftritt des Hohenloher Figurentheaters erfahren. Faust kannte ich ja nur aus dem Schulstoff und wusste auch gar nicht, dass man zu der Zeit schon Puppentheater für Erwachsene spielen kann. Für mich war das eben eine reine Kindersache. Und habe mich dann an dem Tag wirklich aufgemacht ins Hamburger Puppentheater, ins Flachsland, damals hieß es noch so, und habe mir das Stück angeguckt. Und war völlig erschlagen, als die nach der Vorstellung zu zweit hinter der Bühne hervorkam. Und sie sagten mir, die haben nur 16 Figuren da gespielt oder waren das mehr? Oder dann haben die doch drei Anlegepunkte. Stabfiguren haben ja zwei bewegliche Stäbe an den Armen und einen Hauptstab im Körper. Wie haben die das zu zweit gespielt? Und habe mich eben danach mit den Puppenspielern unterhalten. Und mein, was ich damals noch nicht wusste, zukünftiger Schwiegervater hat mich 2 Monate später zu den Pole Poppenspieler-Tagen eingeladen. Aber nur als Gast. Und ja, da habe ich mir das nächste Stück von denen angeguckt, war wieder komplett erschlagen. Und 3 Monate später saß ich bei denen zu Hause zum Kaffee, nachdem ich 3 Stunden lang durch den Fundus des Hohenloher Figurentheaters geschlendert bin und habe mir alles zeigen lassen. Aber nach dem Kaffee war das Puppentheater, also vielmehr die Puppen im Keller, nicht mehr so interessant. Ich wollte eigentlich mehr beim Kaffee sitzen bleiben. Meine Frau, die lief immer durch die Küche. Sie war ja damals noch nicht meine Frau.
Damals noch nicht, aber es war dann scheinbar relativ auch klar, dass es so sein sollte. Also dein Schwiegervater hat das quasi inszeniert so ein bisschen auch, oder? Möglicherweise.
Na ja, er schreibt ja Theaterstücke und inszeniert. Wer weiß. Also bis jetzt hat er es nicht zugegeben. Vielleicht macht das irgendwann später noch.
Also ihr habt euch relativ schnell kennen und lieben gelernt, das kann man so sagen. War dann auch relativ schnell der Gedanke da, dass wir zusammen Puppentheater
spielen? Natürlich, von Anfang an direkt.
Ja. Wann habt ihr das erste Mal dann quasi zusammen gespielt?
Oh je, 1993. Eigentlich 94, wir haben ein halbes Jahr vor der Hochzeit haben wir das erste Mal zusammen gespielt. Ein altes Kasper-Stück von mir, Großmutter hat Geburtstag, da habe ich ihr die Rolle eine Woche vorher zugeschickt und habe gesagt, du, ich werde jetzt einfach die Gretel mit einbauen und du kommst dann, wenn du zu Besuch kommst, fährst du die Woche mit und spielst. So. Und nach der Hochzeit, da haben wir dann das erste Theaterstück zusammen gemacht, ja.
War das dann auch schon die Gründung der Schlitzerländer Puppenbühne? Das war 95, habt ihr die Schlitzerländer Puppenbühne
gegründet? Ich war ja vorher schon mit dem Namen unterwegs.
Also ach, du bist...
Okay. Ja, genau. 92, als ich 18 wurde, da gab es dann schon die Schlitzerländer Puppenbühne, ganz offiziell, ja.
Habt ihr schon in der Schlitz oder in der Nähe von Schlitz dann gewohnt?
Zu dem Zeitpunkt? Ja, auf jeden Fall.
Wieso seid ihr eigentlich damals nach Schlitz gezogen?
Meine Eltern haben ja schon hier gelebt. Also ich bin mit 7 hierher gekommen. Von Unna weg... dem Wohnort meiner Eltern. Die haben dann irgendwann hier gemeint, im Schlitzerland ist es so schön, da bleiben wir für den Rest unseres Lebens. Und haben hier dann ein Haus gekauft, ja, in Queck.
Was war eure erste Inszenierung, eure erste gemeinsame? Wisst ihr das noch genau?
Ja, die Geschichte von dem Gespenst in Afrika.
Und ihr habt parallel dazu, aber hattet ihr auch diese Engagements zum Beispiel im Panoramapark oder wo seid ihr noch auf? Wo hattet ihr noch Engagements?
Also wir haben die ersten Aufführungen nach der Hochzeit eigentlich so ganz jungfräulich in Kindergärten und Grundschulen. Mhm. So, und es war eine schwierige Akquise damals. Man hatte noch kein Prospektmaterial. Also diese Printmedien waren damals noch nicht so zugänglich wie jetzt. War auch zu der Zeit, als wir verheiratet waren, noch relativ teuer. In eine Druckerei zu gehen, einen Entwurf fertigen zu lassen und gerade für ein junges Theater, wenn du noch kein Budget hast, scheust du dich einfach davor, diese Investitionen zu machen. Und das ging alles nur übers Telefon. Und dementsprechend waren auch nicht so viele Auftritte im Jahr übrig. Aber wir haben dann das Angebot vom Panoramapark bekommen, über Bekannte, die wussten, da wird eine Stelle frei, Künstler, die Freilichtbühne muss bespielt werden. Wir haben uns beworben, einen Vorspieltermin bekommen und dann gleich einen Vertrag für 6 Monate. Und das haben wir 6 Jahre lang gemacht. Mhm. 6 Jahre lang, die letzten 2 Jahre haben wir es ausgehalten, weil es doch ziemlich schwierig wurde, weil die Bedingungen sich da einfach dementsprechend geändert haben, dass wir so nicht mehr arbeiten wollten. Und man ist da eben so mehr oder weniger in das Inventar übergegangen. Mhm. Und der Chef meinte dann irgendwann, wir stehen auf Abruf bereit zum Spielen. Und ich sage dann irgendwann, nee, das, so kann man als Künstler da nicht arbeiten. Wenn man schon 6 Monate lang immer dasselbe Stück jeden Tag 4-mal spielen muss, dann doch bitte die Freiheiten, die man vorher hatte, auch beibehalten, weil sonst wird es noch schwieriger.
Das war aber quasi ein festes Engagement. Ihr hattet dann keine Tourneen mehr oder keine Touren, sondern ihr wart wirklich fest dort.
Ja,
irgendwann habt ihr aber gemerkt, nee, das ist auf Dauer nicht das Richtige und ihr habt euch dann da getrennt quasi und habt dann angefangen auch euer Programm zu verkaufen, auf Tour zu gehen.
Ja, erst haben wir es noch schlimmer gemacht. Also im Panoramapark waren 6 Monate und dann kam ein Angebot vom Phantasialand, da waren wir dann 8 Monate.
Okay.
Plus die Wintersaison. Aber das war eben für uns damals ein Aushängeschild, wo ich gesagt habe, man kann nicht so arrogant sein als junger Künstler und sagen, ich schlage dieses Angebot aus. Und wir sind dann 2 Jahre dort gewesen. 2-mal Winter, 2-mal Sommersaison. Mhm. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr lang. Und im Phantasialand sind die Arbeitsbedingungen genial gewesen.
Ja, sehr.
Aber heranwachsende Kinder und die Familie haben das eben auch nicht möglich gemacht, da weiterhin zu arbeiten. Was damals sehr schade war, aber so ist einfach der Werdegang.
Familienplanung bedeutet, ihr habt ja dann auch eure erste Tochter bekommen in der Zeit etwa, oder? Ja,
ja, die war schon.
Die war schon da.
Ja, ja, unsere Emily, die ist in Brühl eingeschult worden.
Okay.
2003, genau, ja.
Bevor wir jetzt chronologisch mal so ein paar Dinge abarbeiten, die ihr schon alle erreicht habt, Inszenierungen, die ihr hattet, wie findet sich denn eigentlich so ein Stück? Wie kommt ihr zu so einem Stück erstmal? Wie kommt ihr zu den Puppen? Wie entwickelt sich so ein Stück?
Das ist relativ unterschiedlich. Mal sind es Ideen, die man aufschnappt, wenn man einfach nur durch die Straßen geht oder durch Büchereien und Bücher wälzt, obwohl man eigentlich alle kennt und 99% immer dieselben Bücher sieht, dann fällt einem irgendwann mal eins auf. Das muss aber noch nicht mal der Titel sein, den man dann spielt, sondern das ist einfach nur so eine Initialzündung für irgendwas. Und natürlich muss man im Theater immer gucken, dass man Finanzen und die Kunst in Waage hält. Man sollte das eine nicht überspannen. Also wenn man zu kommerziell arbeitet, dann wird man vielleicht ein bisschen zu gewöhnlich. Und wenn man zu künstlerisch arbeitet, dann leiden die Finanzen. Und deswegen haben wir natürlich relativ schnell diese Stücke wie Patterson und Findus und Ritter Rost ins Programm genommen. Aber auch aus dem Grund, weil wir eben gesagt haben, die Aufteilung ist perfekt. Die Charaktere liegen uns. Deswegen haben wir zum Beispiel nie das Sams gespielt, weil wir uns da überhaupt nicht wiedererkannt haben. Oder Gryffalo. Was ganz viele Kollegen spielen, die sagen, super Engagements, also die Leute, da rennen die Veranstalter drauf. Und wir haben gesagt, nee, das sind nicht wir. Also nee, wir sehen uns da auch nicht. Und wie gesagt, das sind immer ganz unterschiedliche Ideen, die man dann kriegt oder wie man auf Stücke kommt. Oder das sind Kindheitserinnerungen,
genau,
die dann
irgendwie hochkommen. Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Bei Wilbur haben wir das als Kindheitserinnerung, das lag uns auf dem Herzen, dass wir das inszenieren als Puppentheater.
Mit den neben bekannten Charakteren, bekannten Stücken, Pippi Langstrumpf und Ritter Rost habt ihr schon angesprochen, aber auch immer auch Eigenproduktionen gehabt, die ihr selber entwickelt habt. Wie ist die Herangehensweise, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt Pippi Langstrumpf, tritt man an einen Verlag und fragt Puter um die Rechte?
Ja.
Genau. Und bei einer Eigenproduktion sitzt man sich hin und entwickelt wirklich von Grund auf dann quasi das Stück.
Richtig, man hat eine Idee, ein Thema, das man bearbeiten möchte und entwickelt dann die Charaktere drumherum eigentlich und baut eben das, was man für die Dramaturgie des Stückes braucht, die Charaktere drumherum. Welche Charaktere sind wichtig, welche sind erheiternd nur oder haben nur einen unterhaltenden Effekt in dem Stück und sind aber deswegen trotzdem notwendig. Und ja, das ist eigentlich wie so ein Tischtennisspiel, sag ich mal, so ein Hin und Her von Ideen. Mal hat man Sachen schon zu 80% zusammengebaut und merkt, nee, 40% davon brauchen wir gar nicht. Mhm. Aber dann wird's zu wenig fürs Stück, also was nehmen wir schmückend dazu? Aber man sollte eben nie den roten Faden und das Grundthema vergessen bei einer Stückentwicklung.
Wie ist das mit den Puppen? Die baut ihr ja nicht selber, sondern die lasst ihr auch quasi bauen. Da habt ihr wahrscheinlich aber auch schon Ideen, wie ihr rangeht. Ihr sagt, wir hätten die Puppe gern so und so. Oder lässt man manchmal den Puppenbauern, oder wie heißt das, Puppenbauer?
Ja.
Lässt man den dann eher auch mal freie Hand? Oder wie ist da die Herangehensweise?
Ist unterschiedlich. Es gibt Sachen, die sind vom Charakter so festgelegt, dass man, wenn man erfahrene Puppenbauer hat, eigentlich nicht groß einwirken muss. So, wenn ich ihm den Charakter erkläre, die Puppenbauer arbeiten natürlich auch unterschiedlich. Es gibt welche, die fertigen vorher Zeichnungen an von der zu entstehenden Figur. Und manche sagen, nee, weiß ich, was du meinst, mache ich so. Und wir haben aber für jede Inszenierung eigentlich immer die stilistisch passenden Puppenbauer fürs Stück. Also es sind nie immer dieselben Puppenbauer, die für uns jede Inszenierung ausstatten, sondern wir haben für die Abendprogramme immer Barbara und Günter Weinhold aus Berlin zum Beispiel. Monika Seibold aus Kürten hat ganz oft Kinderstücke gemacht, weil die exzellent nach Vorlage arbeitet. Dann Mechthild Nienaber ist es eine hervorragende und für mich auch die gefragteste, mit den längsten Wartezeiten ausgestattete Puppenbauerin. Die hat zum Beispiel die Tiger-Wildpuppen gebaut und die hast du ja live gesehen.
Die habe ich live gesehen und wahnsinnige Puppen, ganz, ganz toll. Wann kommen denn die Puppen dann auch ins Spiel? Wenn ihr quasi ein Stück entwickelt, ein eigenes Stück, sind die Puppen dann relativ früh schon mit dabei? Weil dann entwickelt sich der Charakter ja nochmal anders, wenn man die Puppe vor sich sieht. Oder wie verhält sich das?
Kann bis zu einem Jahr dauern. Ja. Also wir sind ja nicht die einzige Bühne, die was bestellt.
Ja, das glaube ich gerne.
Schön ist natürlich, wenn es flott geht, aber es kann bis zu einem halben Jahr, ein Jahr warten wir auf Figuren.
Aber habt ihr dann wirklich auch den Charakter und die Stimme schon im Kopf oder verändert sich das nochmal, wenn ihr die Puppe dann wirklich leibhaftig vor euch seht?
Das ändert sich mit der Figur.
Ja, das glaube ich nämlich.
Mhm. Ja, manche hast du nicht.
Ja.
Beim Tiger war es zum Beispiel Herr Nashorn, den ich mir immer als Hanseat vorgestellt habe, als so einen steifen Nachbarn, der immer streng guckt, was die Nachbarn so alles machen und sich auch an Regeln halten. Und ich bin immer aus dem Hanseatischen raus. Ich war nicht vorgesehen für ihn. Und dann bin ich ins Rheinische mit dem Dialekt und das hat gepasst und das blieb. Ja, und es ist halt so, du hast manche Ideen, die bleiben und manche verändern sich vor Ort beim Proben.
Kommen wir nochmal zurück, jetzt ein paar Schritte wieder zurück. Aus der Schlitzerländer, Puppenbühne wurde dann irgendwann Anfang 2005 sogar das Theater Concours. Und dann ging es ja nochmal richtig los. Ja? Also wie kam der erstmal auf den Namen? Warum habt ihr den Namen verändert? Und wie ging es dann weiter? Wer mag?
Gut, dann mache ich.
Schneiden wir die Pause, schneiden wir eh raus.
Das ist durch deinen Freund.
Nee,
durch
unser
den
Danny.
Freund. Ja,
nee.
Aber
die Namensänderung war der Bodo Maibaum.
Ja. Das kannst du doch, hast du.
Na da gut, dann erzähle ich das.
Nicht so schön
für Namensänderung. Wir haben einen ganz, ganz, ganz netten Kulturveranstalter über die Jahre schon kennengelernt. Der hat uns zum ersten Festival 2000 vermittelt. Bodo Maibaum aus Schweich. Und der sagte uns nach einem Engagement und einem gemeinsamen Essen, Junge, mach den Namen weg. Schlitzerländer Puppenbühne, das passt nicht mehr zu euch, ihr seid mehr. Und ihr wollt ja nicht nur in der Puppenbühne spielen, sondern ihr macht ja schon Schauspiel und offenes Figurentheater. Und das wird euch einfach nicht gerecht. Die Veranstalter drängen euch oder sehen euch in einer Sparte, in der ihr nicht mehr seid. So, das hat vielleicht bei den Anfängen, wo du noch mit dem Handpuppentheater unterwegs warst, hat das gepasst, aber jetzt nicht mehr. Und es war einfach ein gemeinsamer Prozess. Wir haben wirklich, meine Frau und ich, gemeinsam Zeitungsartikel gewälzt, haben Ideen hin und her geschmissen. In welche Richtung gehst du? Gehst du ins Verspielte? Gehst du ins Aussagekräftige? Das ist ja auch ein Name, soll ja dann auch bleiben. Und du sagst nicht nach 5 Jahren, ich ändere den wieder. Aber durch die Zeitungsartikel, die oft geschrieben hatten, die Presseleute, dass wir mit Leidenschaft, mit Herz spielen, mit Hingabe und ist dieses mit Herz einfach irgendwann hängen geblieben. Und ich habe das eben durch den Google-Übersetzer gejagt, der damals ganz gut funktionierte. Heute macht er Fehler, die will man gar nicht kommentieren. Und irgendwann hat er eben Concours rausgeschmissen. Und ich dachte mir, ja, das klingt doch gut.
Was heißt denn Concours?
Mit Herz.
Mit Herz nämlich, genau. Und das genau macht ihr, Figurentheater mit Herz. Neben den ganzen zahlreichen Produktionen für Kinder macht ihr aber auch sehr, sehr viele Produktion für Erwachsene. Wie kommt man darauf, das erstmal zu machen? Das ist ja, macht ja auch nicht jeder und viele Leute wissen das auch gar nicht, dass es so viel Puppentheater, so viel Figurentheater auch für Erwachsene gibt. Ich bin großer Fan davon und deswegen, ich habe euch tatsächlich mit meinem Erwachsenenprogramm noch gar nicht gesehen. Bin ganz gespannt.
Wie schade.
Das holen wir auf jeden Fall nach. Ja, weil, wie kam das? War das von Anfang an klar, dass ihr auf jeden Fall auch Erwachsenenproduktion machen wollt?
In der Anfangszeit noch nicht. Es hat ein paar Jährchen gedauert.
Ja.
Und dann haben wir auch einen Puppenspieler kennengelernt. Den haben wir in Wiesbaden auf dem Festival gesehen. Und das ist der Karl Huck. Und ich weiß auch nicht mehr,
wer das so der hat, der hat. Ja, das ja, ist natürlich auch innerer Wunsch, die, sich zu steigern oder Abendprogramme natürlich zu inszenieren. Aber das Thema muss natürlich passen. Gerade im Abendprogramm sind die Kosten doch immens für eine Inszenierung. Und dann muss man aber auch sicher sein, dass die Veranstalter das einladen. Und da muss man sich genau überlegen, in welche Richtung man geht. Oder dass man nicht irgendwie ein Stück inszeniert, das ein halbes Jahr vorher schon ein anderes Theater spielt. Die große Literatur ist eigentlich eine sichere Bank, aber auf der anderen Seite wieder unsicher, weil es ganz oft gespielt wird. Und unser Regisseur Karl Huck, der hat dann eine Idee gehabt, wir machen Tanz der Vampire. Oder vielmehr eine Persiflage des Films ins Figurentheater, weil das Figurentheater eben nochmal andere Möglichkeiten hat als der Film. Und das haben wir wunderbar umgesetzt mit ihm. Also es war eine herrliche Probenzeit. Wir haben in den 14 Tagen ganz, ganz viel gelernt. Wir haben 6 Monate Vorbereitungszeit gehabt und eine völlig neue Herangehensweise an ein Stück gelernt, nur Szenenüberschriften zu kreieren und die Räume mit Text zu füllen, die man improvisiert. Das war für uns damals noch nicht so geläufig, dass man das machen kann. Wir hatten immer Textvorbereitungen, Texterarbeitungen vorher, ein Skript geschrieben und dann während der Proben natürlich eventuell noch verändert. Aber da sind wir wirklich mit weißen Blättern auf den Tisch gestartet. Und am Anfang war es ein bisschen holprig, aber nach 3 Tagen lief es dann. Und ja, so kam natürlich dann auch der Wunsch, nachdem die furchtlosen Vampirkiller in der Szene so gut eingeschlagen haben. Und die haben uns so viele Festivalveranstalter gebracht wie kein Stück vorher, kein Kinderstück. Obwohl die auch schon sehr erfolgreich liefen. Und Vampirkiller zum Beispiel sind nach Tampere, nach Finnland zum Festival eingeladen worden. Das Goethe-Institut hat uns begleitet in Finnland. Wir haben in Südtirol damit gespielt. Also das war schon das wert, das Wagnis einzugehen. Und sind dann aber 3 Jahre später komplett in die andere Richtung, um nicht auf eine Stilrichtung festgelegt zu werden. Und haben mit Notre Dame ein Drama gespielt. Was zu der Zeit auch noch keiner wirklich machen wollte, weil auch dieses Thema, das haben ganz viele Puppenspielkollegen gesagt, ach, das können Schauspieler besser. Und ich und unser Regisseur, wir haben eben gesagt, nein, die Puppe kann alles spielen, man muss sie nur lassen. Mhm. Und wer Notre Dame von uns einmal gesehen hat, das ist wirklich ein sehr, sehr spärlich betexteter Stummfilm eigentlich. Größter Ausdruck ist die Musik, das Bild und die Körpersprache der Figur, die ja eigentlich reduzierte Körpersprache hat, eben durch die nicht vorhandene Mimik. Aber das kann man eben als Puppenspieler durch kleine, leichte Kopfbewegungen, Körperbewegungen wunderbar manipulieren, dass der Zuschauer mitunter denkt, die blinzelt, die schließt die Augen, die verzieht das Gesicht, weil das eben einfach gerade zur Körperhaltung passt, aber im Gesicht der Figur eigentlich nichts passiert. Und das ist die schöne Illusion, die das Figurentheater zaubern kann.
Ich weiß nicht, ob man die Frage so stellen darf oder kann, ich mache es aber trotzdem. Ist es schwieriger für Erwachsene, Figurentheater zu spielen, als für Kinder? Oder kann man das im Allgemeinen so gar nicht sagen?
Ich finde, dass es für Kinder schwieriger ist.
Ja?
Weil Kinderpublikum ist total ehrlich. Wenn man die überzeugen kann, dann hat man es geschafft.
Ja, Kinder sind wahrscheinlich auch kritischer, wenn sie irgendwas sehen. Nee, ja. Der ist gar nicht da ja, hinten. Das so, das machen so. Erwachsene im Theater ja dann wahrscheinlich eher nicht.
Erwachsene haben ganz viel Anstand im Theater.
Ja.
Ne? Die klatschen auch mal nur für den Fleiß, den man auf der Bühne zeigt.
Ja.
Und Kinder nicht. Also wenn du Kinder nach 5 Minuten verlierst, dann kommt aus dem Publikum auch schon mal, Mama ist langweilig.
Ja,
das
ist
würden
so.
Erwachsene im Figurentheater nie machen oder überhaupt im Theater.
Ja. Ja, schwieriger, das stimmt. Aber es macht auf seine unterschiedliche Art und Weise wahrscheinlich gleich viel Spaß, ob man jetzt für Erwachsene oder für Kinder spielt.
Genau.
Ja. Lass uns nochmal zu ein paar Charakteren zurück und ein paar Aufführungen und Inszenierungen, die ihr hattet. Weil, wie gesagt, Eigenproduktion, aber ihr habt auch wirklich namhafte Dinge gespielt und da seid ihr wahrscheinlich besonders stolz. Sowas wie Winnie Pooh, dafür kriegt nicht jeder die Rechte. Grüffelo wahrscheinlich schon. Es gab ja Jahre wirklich, da hat jeder den Grüffelo gespielt, das weiß ich auch noch. Hat aber auch funktioniert. Aber auch sowas wie Tabaluga und Lilly. Wir reden jetzt hier auch von 2005, 2006. Auch da war es sicherlich schwierig, da die Rechte zu bekommen.
Für den Winnie Pooh war es aus dem Grund schwierig, weil Pooh der Bär eigentlich bei einem Theaterverlag erhältlich war.
Mhm.
Der Theaterverlag aber sagte, Disney hat alle Rechte an diesem Buch aufgekauft. Und es gibt in Zukunft kein Pooh der Bär, sondern nur noch Winnie Pooh. Und die Frage wurde dann beantwortet, als ich eben wissen wollte, wer ist Ansprechpartner? Walt Disney. Ich sage, okay, wer in Deutschland? Es gibt so viele Büros von Disney mit den unterschiedlichsten Aufgaben. So München, Disney Company. Ich wurde von Pontius zu Pilatus verbunden und immer wieder dieselbe Leier erzählt, dass wir ein Figurentheater sind, dass wir Puh der Bär inszenieren wollten und. Irgendwann war ich aber dann bei Frau Deusser gelandet. Die hat dann irgendwann geheiratet und hieß Schmidt. Aber die war so nett und die sagte dann, schicken Sie mir mal bitte Ihr Konzept mit dem Versprechen, dass Sie damit nicht durch die Bürgerhäuser der Bundesrepublik fahren und die Stadthallen füllen oder also keine Großproduktion machen. Für Figurentheater im kulturellen Bereich ist es auf jeden Fall möglich, weil es keine Disney-Eigenkreation ist. Puh, der Bär ist ja eine wirklich alte englische Literatur. Und die haben uns die Rechte gegeben nach der Konzepteinreichung. Und das war toll. Wir haben in Wiesbaden den Publikumspreis und hätten eigentlich den Jurypreis auch noch bekommen, weil wir aber punktgleich mit einer Kollegin waren, habe ich gesagt, nee, Publikumspreis reicht. Und das haben wir auch alles zur Disney Company geschickt und die waren eben total happy damit, dass sie die Entscheidung auch getroffen haben. Und Tabaluga und Lilly war eigentlich eine Herzensangelegenheit. Gab es im Figurentheater nicht, ist eine reine Liebesgeschichte und ein Erwachsenwerden über einen kleinen Jungen, der so mitten in der Pubertät steckt und der Vater ihm wegstirbt. Und er sich das erste Mal verliebt und weiß gar nicht, warum und was das mit ihm macht und wie er damit umgehen soll. Ja. Und da war der Kontakt aber auch relativ schnell hergestellt. Also wer die Urautoren kennt, eben Maffay, Zukowski und Rotschalk, Helmer Hein hat nur die Illustrationen des Buches gemacht, der weiß eigentlich, dass das eben auch Menschen sind, die total vom Herzen gesteuert sind. Und über das Büro von Peter Maffay in Tutzing bin ich zur Red Rooster Red Rooster Büro und das ist Universal in München. Die haben mich dann letzten Endes weiterverbunden an Gregor Rotschalk, der auf Mallorca lebt. Und dem habe ich meinen Text schicken müssen. Der hatte in dem ganzen Text dann in der Nachbearbeitung 6 Sätze geändert, die ihm am Herzen lagen. Also nicht geändert, er hat die erweitert eigentlich nur. Und hat dann irgendwann am Telefon hier gesagt, Stefan, mein Tabaluga kann aber bei euch richtig fliegen. Und ich habe gesagt, natürlich, Gregor, wird er im Figurentheater fliegen können. Er sagt, ja, weil das war in den Musical-Produktionen nicht einfach, diese kleine Tänzerin unter das Hallendach zu ziehen. Das ist versicherungstechnisch sehr schwierig. Deswegen haben wir die in dem Sinne nie fliegen lassen. Sagt er, aber wenn ihr das machen könnt, ist das toll. Und dann lief Tabaluga und Lilly eigentlich bei uns als sehr extravagante Inszenierung mit einem komplexen Bühnenbild, mit einer Drehbühne, mit Drehelementen, Drehhimmel und Drehboden. Derart erfolgreich, hatte aber dann auch seine Zeit nach 8 Jahren rum. Und wir haben es dann aus dem Programm genommen, damit eben auch Platz für was Neues ist.
Platz für was Neues. Was Neues gab es auch. Und für euch, ich meine, ich habe ja schon gesagt, wie vielseitig ihr auf jeden Fall seid, aber was 2009 noch neu hinzukam, war euer erste Musical-Produktion, wenn man so will. Der Ritter Rost, weil der Schauspiel und Figuren-Musical, das ist ja, oder Figuren-Spiel-Musical, das ist ja auch was Neues gewesen für euch. Wie kamt ihr da drauf und wie war die Erfahrung damit?
Ein Kinderbuch, das ich gekauft habe und gar nicht wusste, warum. Es ist ehrlich so. Das war noch in der Zeit, ich weiß auch noch wann, als wir in Brühl waren im Phantasialand. Ich bin irgendwann in Brühl in eine Bücherei aus Langeweile und habe mir Bücher gekauft. Und unter anderem Ritter Rost. Und der lag bis 2008 wirklich bei meinen Kindern in der Kiste. Ich habe mir das nie angehört. Und wir haben dann eine längere Tour gespielt, eine Gastspielreise. Und ich habe dann eben diesem Buch eben gesehen, dass eine CD drin ist. Und auf diese Gastspielreise haben wir diese CD mitgenommen und haben das rauf und runter gehört. Und irgendwann war die Gastspielreise zu Ende und wir hatten die Idee, das spielt in der Buchhandlung. Das muss in der Buchhandlung spielen. Das kann nicht im Fabelwesenwald bleiben. Das wäre zu eintönig. Und durch Tabaluga und Lilly haben wir so ein bisschen Gesangserfahrung auf der Bühne sammeln können. Ich wusste eben, dass ich mit meiner normalen Sprechstimme nicht singen sollte. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich die Puppen mit verstellter Stimme singen lasse, dann geht's.
Habt ihr vorher schon mal gesungen gehabt, also auf der Bühne?
Bei Tabaluga einmal, aber ansonsten noch nie.
Habt ihr auch Gesangsunterricht extra dann genommen oder habt ihr euch das selber beigebracht?
Nee, was heißt selber beigebracht? Meine Frau ist in die Wiege gelegt, Schwester und Mama können sehr gut singen. Also die musste nicht viel dafür tun und ich habe einen Papa, der singen kann, aber ich kann es eigentlich gar nicht.
Naja, doch. Für Ritter Rost-Lieder, die waren direkt für uns.
Ja, also wenn es mir liegt. Also ich kann es am besten eigentlich, wenn ich andere imitiere. Dann weiß ich, wo die Töne sind und die treffe ich dann auch. Aber ansonsten wird es schwierig.
Gehen wir ein bisschen weiter. Ihr habt dann auch Patterson Findus nochmal mit die Großfiguren gespielt. Was bedeutet das genau? Also waren das wirklich
Lebensgroß.
Lebensgroße Figuren. Ja. Und, und wie spielt man die?
Als Double-Figur.
Ah.
Stefan hält sich die Figur vor seinem Körper, ja, und das ist dann eigentlich, ja, Double.
Ja, kaschiert eigentlich nur meinen, mhm, Körper deswegen. Und ich durch die Animation meines Körpers manipuliere ich die Puppe.
Ja. Ihr nutzt ja wirklich auch verschiedene Figuren und Puppen irgendwie. Diese Großkörper, Marionetten nutzt ihr auch sicherlich und auch die andere, alles Mögliche. Es gibt ja viele Figurentheater, die sich auch spezialisiert sind auf eine Puppenform oder Variante. War es von euch von Anfang an klar, dass ihr verschiedene Puppen spielen wollt, verschiedene Figuren?
Ja, ich denke, das liegt auch an unseren Stücken, die wir konzipieren. Dass wir dann die Puppenart wählen, die da am besten zupasst.
Ja, ja, die Stilistik muss einfach passen. Ja. Ne? Und du kannst zum Beispiel ein Stück, das sehr flott gespielt ist, wie Robby Tobby, schwierig mit reinen Fadenmarionetten spielen, weil eine Fadenmarionette immer eine Verzögerung, mhm, drin hat. Und das ist muss einfach von der Stilistik der Figur selbst zum Stück passen. Und mal ist es eben die Tischfigur, die am besten dazu passt. Mal bei Peter und der Wolf sind es Stabmarionetten, die durch einen festen Stab nochmal eine andere Dynamik in der Führung, mhm, haben. Und mal sind es reine Handpuppen.
Nach Patterson Findus, Winnie Pooh und was ihr noch alles für Robby Tobby habt ihr erwähnt, kamt ihr dann aber auch darauf, Sachen wie Klassiker Peter und der Wolf zu spielen? Das ist ja auch etwas, was man auch schon früher oft gesehen hat. Mhm. Wie kamt ihr auf Peter und der Wolf?
Das ist
also 2016 muss das gewesen sein.
Ja, das ist eine tolle Geschichte. Wir haben mit unserem damaligen Regisseur Detlef Heinichen in Dresden geprobt, in seinen Lagerräumen und Probenräumen. Und irgendwann in den Probenpausen hat er gesagt, Stefan, komm mal mit, ich hab da was. Ich spiele das Stück nicht mehr. Und ich dachte mir, was will er denn jetzt von mir? Und zieht ihm so einen uralten Koffer mit Rollen aus dem Lager heraus, klappt den auf und holt Marionetten raus und eine Beethoven-Büste und einen Text und fängt an zu spielen. Und ich habe mir mal eine Frau angeguckt, was will er denn? Ne? Er sagt aber auch nichts so richtig. Ja, Peter und der Wolf, ich bin jetzt in Dresden am Theater, die haben eine eigene Produktion und ich spiele das nicht mehr. Wüsstest du jemand, der das haben will? Und weil wir genau beschlossen haben, ein halbes Jahr vorher, dass der Tabaluga aus dem Programm geht, haben wir gesagt, Detlef, wenn du jemanden hast, der den Tabaluga übernimmt, dann habe ich bestimmt jemanden, der den Peter und der Wolf übernimmt. So, und er hatte Kollegen aus Karlsruhe, den Carsten Dietrich vom Theater Fiese Madende, der hat den Tabaluga mit Kusshand genommen und hat sich total gefreut. Ich habe mich auch gefreut, weil ich ihn kannte, dass er das Stück genommen hat. Und ich habe den Peter und der Wolf ins Theater geholt. Das ist die zweite Solo-Inszenierung, die mir meine Frau erlaubt, mhm, hat. Also ich habe zu der Zeit noch zeitgleich Captain Sharky gespielt, auch als Solo-Inszenierung. Die habe ich dann aber aus dem Programm genommen, weil ich nicht so oft alleine fahren wollte. Peter und der Wolf ist geblieben. Der spielt nämlich Prokofjew selbst mit. Also, der findet dann die Melodie am Anfang von der Peterchen hier. Ja, und so sind wir praktisch zu dem Stück gekommen, was ein absoluter Glücksfall war. Absoluter Glücksfall. Also die Festivals, die das Stück bisher eingeladen haben, die sind alle hellauf begeistert. Und ich habe es zum 50. Geburtstag des Verbandes für Deutsche Puppentheater in Meiningen im Stadttheater spielen dürfen, vor 120 Besuchern und 60 Kollegen aus ganz Deutschland. Und ja, bin danach mit Küssen bedacht worden von Kolleginnen und also, was, ja. Nee, doch, das war wirklich ein Glücksfall, das Stück.
Du hast gerade Puppentheater-Festivals angesprochen. Davon gibt es ja reichlich und viele in Deutschland. Das weiß man eigentlich gar nicht, wenn man sich gar nicht so richtig damit beschäftigt. Und da seid ihr auch gern gesehene Gäste. Also was für Festivals besucht ihr denn jährlich? Mal abseits von Corona, das kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn Corona nicht ist, da gibt wie viele Festivals seid ihr denn so?
Wir sind in Straubing. Husum, Pole Poppenspieler Festival. Gernsbach.
Forchheim, Wiesbaden, Berlin, Fez, Hamburg. Ach, da gibt's so viel. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich. Gelsenkirchener Figurentheatertage, im Konsoltheater. Genau. Und Brühl bei den Theatertagen waren wir schon. Erlangen, Nürnberg, Fürth, das ist somit das Größte. Mhm. Da waren wir aber früher nur mit zwei Kinderproduktionen. Und die Erwachsenenproduktionen, die sonst so einladen, die sind doch noch mehr, die gehen ins Experimentelle. Mhm. Und ja, da sind wir wahrscheinlich dann doch zu gewöhnlich geworden. Irgendwie.
Im Saarland war dann auch
im Saarland, ja, Eppelborner Figurentheatertage, Mistelbach in Österreich, Appenzell und nächstes Jahr spielen wir in Basel im Theater, mhm, und im April bei den Kollegen. Ja. Also es ist nicht nur Deutschland, sondern auch das In- und Ausland wird von uns bespielt. Und du gern hast, bespielt.
Stefan, du hast gerade das Puppentheaterfestival in Berlin angesprochen, im Fietz. Da hast du seit letztem Jahr auch noch eine besondere Rolle intus.
Ja, ich muss mal nicht spielen. Ich bin der künstlerische Leiter dieses tollen Festivals.
Wie kommt sowas? Also ist man dann auf dich zugekommen und hat gesagt, ja, Stefan, willst du unser neuer künstlerischer Leiter werden? Oder?
So ähnlich. Also man muss mal sagen, wir sind aus. Ich muss wirklich ausholen. 2004 aus dem Phantasialand raus, aus diesem festen Engagement, komplett auf den freien Markt, kriegen 2005 eine Anfrage von Berlin, von diesem Festival eben. Dem Puppentheaterfest im Fez. Und waren total begeistert. Ey, Puppentheater, Hauptstadt von Deutschland in Berlin, wo die Hochschule Ernst Busch sitzt und die wollen uns für ein Festival einladen. Und seit 2005 spielen wir bei dem Festival. Haben vor 2,5 Jahren mitbekommen, dass die Intendantin das Festival abgibt an jemand anderen. Und haben bei dem nachfolgenden Festival eben mitbekommen, dass der neue künstlerische Leiter auch schon wieder weg ist. Und im letzten Jahr kam dann der Anruf von der ersten Intendantin während einer Fahrt nach Bayern, als wir eine Bühne abholten. Stefan, du musst was für mich machen. Und ich sage, ja, was denn? Ja, wir haben ja keinen künstlerischen Leiter mehr in Berlin. Das machst jetzt du. Und wenn man so lange bei einem Festival ist, das so einen familiären Charakter hat, das nicht toll bezahlt wird, überhaupt nicht toll, und wo auch ganz viele Kollegen vielleicht auch zu Recht immer mal ein bisschen meckern. Aber darum geht es bei diesem Festival eben mal überhaupt nicht, weil es sind 25 bis 28 Bühnen an diesen 2 Tagen auf engstem Raum, in zwar einem riesengroßen Gebäudekomplex, aber trotzdem auf engstem Raum irgendwie zusammen, weil sich alle zwischendurch im Catering-Raum treffen, der heißt bei uns Schnittchenraum in Berlin, und quasseln können. So viel Zeit finden, dass sie gemeinsam in 2er- oder 5er-, 8er-Gruppen in andere Vorstellungen gehen können. Das hat man in der ganzen Festivallandschaft in Deutschland nirgendwo anders als dort. Und das ist eben das Besondere an diesem Festival. Und deswegen hat die Katrin Völker, die erste Intendantin, nie Probleme gehabt, das Programm zu füllen, obwohl es nicht viel Geld gibt. Und ich hatte das letztes Jahr und dieses Jahr auch nicht. Es gibt so viele Kollegen, die gerne dahin fahren, eben weil es so ist, wie es ist. Und das war eigentlich von Anfang an klar. Ich habe zwar einen Besprechungstermin in Berlin gehabt mit der Leitung des Hauses und mit ihr, was meine zukünftigen Aufgaben sind, weil die räumliche Trennung natürlich, Berlin-Schlitz, das ist ja nicht um die Ecke, was die dann sein werden, die Aufgaben. Aber es war für mich von vornherein klar, ich sag denen das nicht ab. Wenn die mich als künstlerischen Leiter wollen, dann mache ich das. Auch wenn die Vergütung nicht so gut ist, weil eben das ganze Festival nicht so viel Geld übrig hat, das spielt dann in dem Moment keine Rolle. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Und das honorieren, glaube ich, alle Kollegen, die dort spielen.
Das ist ja auch eine Ehre, quasi dann so wahrscheinlich bei so einem Festival, dass man auch so liebt, dann auch
richtig,
so eine Position zu bekommen. Wie viel Inszenierung habt ihr denn eigentlich parallel? Wir haben davon jetzt schon gesprochen, dass man manchmal aus dem Programm fliegen, man Neues dazukommt. Kann man so sagen, wie viel man grob immer parallel spielt? Etwa?
9 Stücke sind immer im Programm.
Ja?
Also Kinderstücke und
Alle drei Abendstücke.
Immer, ja, also das kann man immer buchen.
Dann möchte ich nochmal 2 besondere Stücke quasi ansprechen. Das eine ist Hear My Song. Das hat ja auch eine besondere Bedeutung für euch beide. Erzählt mal ganz kurz darüber was.
Hear My Song ist entstanden über 6 Jahre. Ideenfindung. Ja. Eigentlich war es ursprünglich als reines Szenenprogramm geplant. Eben um eventuell mal Anfragen von Freunden, die im Varieté-Bereich arbeiten, decken zu können. So.
Oder für Firmenfeste.
Ja, dass man einfach ein Szenenprogramm hat, weißt du, dass man ein bisschen flexibler ist. Und jede Szene sollte eine eigene Ansage bekommen. Das habe ich alles schon mir ausgedacht. Und nach 3-4 Jahren, als die Hälfte der Szenen eigentlich geplant waren oder vielmehr geschrieben waren, habe ich gemerkt, nee, das hat Potenzial für ein richtiges Theaterstück. Man muss nur die Dramaturgie der Szenen so legen, dass man einen Spannungsbogen hat. Und dann ist es uns eigentlich ziemlich schnell klar geworden, das geht so deckungsgleich über die Entwicklung unseres Theaterlebens. Wir haben mit ganz einfachem, naivem Handpuppentheater angefangen und haben uns dann eben auch gesteigert, so für uns. Und wir haben auch mal Stücke gemacht, die Hälfte vom Publikum nicht verstanden hat. Das war zum Beispiel Tabaluga und Lilly. Die eine Hälfte, die fanden das immer sterbenslangweilig und die anderen, die sind weinend raus, weil die das berührt hat. Mhm. Und so haben wir eben die Szenen für Hear My Song auch geschrieben. Es gibt das Szenen, da brüllt das Publikum. vor Lachen. Und bei anderen Szenen fangen die plötzlich an zu weinen, weil die das einfach greift. Oder es gibt auch eine Szene mit dem Monsterchen Karl, das bewusst Monsterchen Karl heißt, die das Publikum komplett zurücklässt mit gar nichts. Oder mit ganz viel. Oder mit eventuell einer kleinen, kleinem Hinweis auf etwas. Ist aber bewusst so inszeniert worden. Also die einen sagen, die Szene war toll mit dem Monster, wenn das aus dem Schrank kommt und diese Urängste und was sich danach noch entwickelt. Ich will dir jetzt nicht zu viel erzählen. Und es gibt Zuschauer, die sehen da gar nichts drin. Die können sich da nicht reindenken und die können mit der ganzen Szenerie nichts anfangen. Aber wir haben dann 2 Jahre vor der geplanten Premiere, die schon feststand, weil ein Veranstalter das Stück unbedingt haben wollte, haben wir dann erst angefangen, die Zwischenszenen zu betexten. Und haben dann das Bühnenbild nochmal geändert und haben das eben komplett ins Straßentheater gesetzt, haben einen kleinen Wohnwagen bestellt als Bühnenbild, eben weil wir ja auch praktisch auf Rädern aufgewachsen sind. Und das nochmal als Referenz unseres früheren Lebens zu nehmen. Jetzt wohnen wir ja ganz ordentlich in einem Haus und früher eben hatte unser Haus Räder. So, und so war es ja eben auch. Ich komme ja eigentlich nicht aus dem Puppentheater und in Hear My Song ist es auch meine Frau, die mich ins Puppentheater zieht. Und mich praktisch mitnimmt, mich in ihren Wohnwagen schleppt und wir dann zusammen eben unseren Werdegang planen.
Sehr schön, sehr schön. Gespannt, das auch mal auf jeden Fall zu sehen.
Schön,
gerne. Sehr, sehr interessierend. Ein Stück, was ich aber gesehen hatte und was ich jetzt auch noch ansprechen möchte, ist Tigerwild. Ich habe das erste Mal das Pressebild von Herrn Tiger gesehen und war auch sofort verliebt irgendwie. Also das ist einfach eine tolle Figur, tolles Stück auch. Das sollte ja so richtig losgehen bei euch. Und es fing an mit der Premiere und so weiter. Doch dann kam Corona.
Ja, leider. Und ist noch da.
Ist leider noch da, das stimmt.
Aber nicht mehr so schlimm wie im März. Ja, Tiger Wild hat bei der Kinderkulturbörse in Hannover so viele begeisterte Veranstalter in der Vorstellung gehabt. Die Kinderkulturbörse ist ja ein Treffen eigentlich der Kulturveranstalter in Deutschland. Und es laufen zwar immer zeitgleich 3 Inszenierungen, trotzdem saßen bei uns fast 40 Veranstalter drin und wir haben danach so viele Buchungsanfragen bekommen. Aber am nächsten Tag ging das eigentlich schon los, dass wir Absagen bekommen. Der ganze März war weg innerhalb von 2 Tagen und Anfang April war bis Ende Juni alles abgesagt. Unter anderem ganz viele Vorstellungen für den Kultursommer Mittelhessen mit Tigerwild. Schlossfestspiele in Nersen, die ein ganz besonderer Auftrittsort sind für uns. Komplett weg mit 3 Vorstellungen für Tigerwild. Es war schade, ja. Ich war schon arg depressiv Ende März und habe mich aber dann durch die Arbeit zu Hause, die Vorbereitungen für das neue Stück Fiona und das Meerwunder, wir haben uns ja eigentlich schon zusammen so ein bisschen wieder rausgekämpft. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schön, dass es mittlerweile wieder losgeht. Dass die Veranstalter im Juli so viel Durchhaltevermögen haben, dass das Kreuz zum Beispiel die Veranstaltungen in Fulda macht. Dass die Festivalveranstalter, die wir im Juli hatten, die Konzepte so umgeschrieben haben, dass sie gesagt haben, es geht, wir können alles laufen lassen. Aber es hängen so viele Kollegen von uns in der Luft. Und ich will nicht hoffen, dass sie sich schon erhängt haben und deswegen in der Luft hängen. Aber du weißt, was ich meine. Es sind ganz viele, die waren Ende März eigentlich schon am Ertrinken.
Ganz genau, also man weiß, wie viele das überleben werden.
Das ist für die tut mir das immens leid. Ganz toll. Und ich habe auch in der Zeit, gut, wir sind ein Theater, das erfolgreich gearbeitet hat. Wir sind ganz oft engagiert worden. Wir konnten uns Rücklagen bilden, die natürlich eigentlich für Neuinszenierungen gedacht waren, die wir jetzt eben komplett aufschieben müssen, weil wir die Rücklagen ja natürlich für unseren Lebensunterhalt brauchten. Denn die Soforthilfen, die wir in Hessen eben hätten beantragen können, waren nicht für uns vorgesehen, muss man einfach so sagen. Wir haben jetzt ein Arbeitsstipendium für Fiona und das Meerwunder bekommen. Das war ein immenser Zeitaufwand zwar, aber der hat sich gelohnt, weil das Stück ja erst in der Entstehung ist und somit eben auch antragsberechtigt war. Und da war ich wirklich froh, dass wir das beantragen konnten und die Zusage so schnell kam.
Ich meine, die ganzen Einnahmen, die man normalerweise hatte, waren weg, die man auch schon eingeplant hatte, die waren weg. Du bist, Stefan, du hast ja sogar noch extra noch zeitweise jetzt was anderes gearbeitet.
Ich habe ein bisschen überbrückt, ja. Ich habe einen Freund, der mir geholfen hat praktisch mit einer Ausweicharbeit. Das ist zwar nicht viel, aber es war hilfreich, muss man einfach sagen. Aber dieses Angebot haben ja ganz viele eben annehmen müssen auch. Und die Kollegen aus Niedersachsen, die zum Spargelstechen dann abgestellt wurden. Und die einen sagten, ja, ist toll, ich bin an der frischen Luft. Und die anderen sagten nach einem Tag, ich habe Kreuzschmerzen, ich kann das nicht mehr machen. Und es sind, wie gesagt, es sind ganz viele, die sich freiwillig haben in das Arbeitslosengeld 2 stoßen lassen, auf Deutsch gesagt. Was anderes ist es ja nicht. Aber es sind auch ganz viele, die diese Ausweicharbeiten noch nicht mal als Angebot hatten. Also gar nichts von allem. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne da eben einige persönlich und diese Schicksale, die da dranhängen, die machen einfach einen nur fertig. Die langjährige Arbeit, die da dranhängt. Aber das ist eben auch dieses Risiko, was man eingeht, was ich vorhin angesprochen habe, wenn du Kunst und Kommerz nicht in Waage hältst, sondern die Kunst dem Ganzen überstellst. Dann gehst du natürlich das Risiko ein, dass du nicht so viele Veranstalter akquirierst, wie wenn du kommerzielle Stücke im Programm hast. Und dadurch, dass wir eben diese Waage versuchen zu halten, wirklich zu halten, gibt uns das auch ein Stück weit eine Absicherung. Ich bin nicht wirklich darauf angewiesen, für jedes Stück eine Förderung beim Land zu beantragen, weil wir durch die vielen Buchungen bei den Kulturveranstaltern, weil wir eben die ganzen Jahre gut gearbeitet haben, uns das Gott sei Dank erlauben können, zu sagen, nee, gewisse Sachen schaffen wir selbst zu finanzieren, eben durch die vielen Veranstaltungen, die wir spielen. Und aber wie gesagt, für die Kollegen war das ja auch gar nicht vorhersehbar, für uns alle nicht.
Klar.
Auch die Länge dieses Stillstandes war nicht vorhersehbar. Der Lockdown war ja für alle immer nur bis Mitte April. Und ja, ach, wenn ich im Mai wieder spielen kann und dann, ich sage, ach, na, wenn ich im Juni wieder spielen kann. Und jetzt haben wir Kollegen, die spielen im Oktober das erste Mal.
Ja, wir wissen immer noch nicht, wie lange es insgesamt dauern wird. Ja. Ich meine, ihr habt schon gesagt, ihr habt dann bis Glück gehabt, Aufträge kamen wieder, unter anderem jetzt auch bei Kultur findet statt, seid ihr jetzt schon ein paar Mal aufgetreten. Mhm. Werdet auch mit Robi, Tobi und das Fliegertüt auch am 22.08. nochmal im Museumshof spielen, darauf freue ich mich auch schon sehr. Da werdet ihr da sein, aber auch jetzt, wir haben ja euch auch für das Kindertheaterfestival, was wir im November immer im Kreuz und Kulturkeller planen, haben wir euch auch schon gebucht. Da war es schon schwieriger, einen Termin mit euch zu finden. Also es geht wieder voran, tatsächlich.
Ja.
Das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es geht auch generell weiter voran. Ihr arbeitet auch, habt es mir jetzt eben schon verraten, an einem neuen Stück für Erwachsene auch. Und das finde ich super spannend, super interessant. Sagt doch mal ganz kurz, was da das übergreifende Thema ist.
Ich sag's nicht. Ich wollte jetzt der Schlitz im Schnitzer. Wir haben uns ein tolles Thema ausgesucht. Jack the Ripper. Schneid das doch mal alles raus. Ich kann das nicht mehr hier.
Das war zu dumm.
Der Schlitz im Schnitzerland.
Ich hab's genau gewusst, dass du das sagst.
Ja.
Kriegt Schweißausbrüche.
Schlitzer lassen
wir raus. Also gut. Deine Einleitung war, wir haben
ein tolles Thema ausgesucht.
Ja, wir haben lange überlegt. Hier My Song hat 2017 Premiere und ja, durch Corona wollten wir oder müssen wir auf 2021 mit den Planungen eben ausweichen. Und die neue Inszenierung wird erst 2022 ins Theater kommen, wird aber definitiv das Grundthema Jack the Ripper haben. Ob der Titel bleibt oder das Ding nachher heißt, der Schlitzer vom Schlitzerland oder so, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir einfach schauen. Das entwickelt sich wirklich mit dem neuen Team. Wir haben einen Regisseur, der geniale Inszenierungen schon auf die Bühne gebracht hat und der möchte eben mit dem kompletten Team, Ausstatter, also Puppenbauer, Bühnenbauer, uns und ihm zusammenarbeiten. Und dadurch entstehen natürlich nochmal ganz andere Ideenfindungen. Und deswegen können wir das Grundthema Jack the Ripper benennen, alles andere aber noch nicht.
Okay, bin sehr gespannt drauf, freue mich drauf. Eine Premiere hatten wir heute übrigens hier. Ich habe jetzt in meinem Leben mal abseits von Fulda Kultur, dem Podcast, bestimmt schon über 600 Podcasts, wahrscheinlich noch mehr aufgenommen. Das ist das allererste Mal heute gewesen, dass ich vorher noch zum Essen eingeladen worden bin bei euch. Vielen Dank nochmal, es war sehr, sehr lecker.
Bitteschön.
Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier bei mir zu Gast wart bei Fulda Kultur und ich ja vorher bei euch zu Gast zum Mittagessen. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Wollt ihr noch irgendwas loswerden für unsere Hörer? Irgendwas, wo kann man euch erreichen, wo kann man euch finden, wo kann man euch sehen?
Ja, finden kann man uns eigentlich im Internet ganz toll. Hier im Schlitzerland wird es ein bisschen schwierig. Wir leben noch sehr versteckt, weil wir unsere Ruhe haben wollen von dem turbulenten Theaterleben, was auch mitunter ganz notwendig ist. Aber wir wollen eigentlich nur sprechen, was loswerden für die komplette Theaterszene, Kulturszene. Geht in alle Veranstaltungen, die in Zukunft angeboten werden, ob die klein oder groß sind, ist egal. Aber Hauptsache, ihr geht hin, genau wie ihr jetzt die Kollegen im Museumshof besucht oder uns besucht bei den Vorstellungen. Ich will da gar nicht eigentlich nur für uns sprechen, sondern alle haben es verdient, dass ihr gucken kommt.
Das hast du schon gesagt. Ich weiß auch von dir, ich habe ja gesagt, dass wir bei Kultur findet statt auch ein bisschen so ein Solidaritätsgage zahlen an die Künstler. Mhm. Die Künstler, wir haben da setzen da vor allem auf regionale Künstler und schauen, dass die auch endlich mal wieder Gagen bekommen, Auftritte bekommen. Und wir haben ja auch nur ein kleines Budget. Und das hatte ich dir gesagt oder euch gesagt. Und habt ihr gleich gesagt, okay, wir nehmen auch gerne ein bisschen weniger, wenn ihr das auf die anderen Künstler verteilen könnt. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch beide.
Das hättest du jetzt gar nicht so offiziell sagen müssen, aber es ist okay, jetzt ist es raus. Ja, natürlich. Nein, weil wir eben darum wissen, wie es um die Szene steht. Und wenn man sich das als Künstler erlauben kann, zu sagen, kommt, schraubt da ein bisschen runter und verteilt es bei den anderen noch ein bisschen mehr, ist es doch in Ordnung.
Sehr schön. Abschließend noch, jeder Gast, der hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, dabei ist, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen. Und ich habe es euch eben erst kurz vor der Aufnahme verraten, deswegen konntet ihr gar nicht lange nachdenken. Welchen Song oder welche Songs, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zwei auswählen, jeder von euch auch einen, wenn ihr wollt. Welchen Song wollt ihr in unserer Spotify-Playlist hören?
Tja, sag du doch einen. Egal, nee, du kannst ja zumindest noch zwei sagen. Ist ja egal.
Von Brian Ferry.
Willst du das?
Ja. Welches Lied?
Wie heißt denn das? Maggie! Max! Ja? Wie heißt die Mama ihr Lied von Brian Ferry? Was? Komm mal gerade runter.
Das bleibt natürlich gar alles so, das schneiden wir jetzt nicht.
Nee, wir schneiden nichts, das muss jetzt, das ist live. Hallo? Hör mal.
Sonst wäre es ja auch langweilig. Auch langweilig!
Jetzt so ein Lied rauszusuchen. Du weißt ganz viele und im Moment fällt
mir. Wenn man so drüber nachdenkt, fällt einem das eh nie ein irgendwie.
Ja.
Das ist immer. Ich mache ja auch als viel DJ auf Hochzeiten sowas und ich treffe immer ein Jahr vorher schon mit dem
Mensch, Hochzeiten. Mensch, du bist ja total flexibel, Jay.
Das ist unsere kleine Energie.
Ja, ja, ja.
Von Brian Ferry, wie heißt denn das Lied?
Weil ich More than this.
More than this?
Ja.
Mhm. Mhm. Und welches nehmen wir noch? Melody Gardot? Hast du das
ich weiß von Melody Gardot.
Stimmt, bei der, ja, das ist super.
Ach, das müssen auch, du musst es ja auch in Spotify
das haben. Das muss bei Spotify da sein, das ist mit Sicherheit beides.
Melody Gardot mit My Only Thrill. Ne?
Dann sagt jeder da.
Ja, dann
sagt jeder von euch einfach einen Song jetzt.
Dann nimm von Katie Melua Closest Thing to Crazy.
Ah, den Song mag ich auch. Aber wir fangen jetzt trotzdem nochmal. Okay. Die Frage ist jetzt gestellt: zwei Songs. Welche Songs darf es denn für euch sein?
Ich hätte gern von Melody Gardot My Only Thrill.
Und ich hätte ganz gern von Katie Melua The Closest Thing to Crazy.
Sehr schön. Passt auch super schön in die Playliste, definitiv. Eine abschließende Frage noch. Ihr habt ja auch zwei Kinder.
Ja.
Und ihr kommt ja auch aus Künstlerfamilie. Wisst ihr schon, ob eure Kinder tatsächlich irgendwann auch Puppen in die Hand nehmen?
Vielleicht hobbymäßig mal.
Ja. Das vielleicht hobbymäßig. Schon. Also ich glaube definitiv, ich glaube nicht, ich weiß es definitiv, dass beide keine Puppenspielerinnen werden. Die werden aber andere künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten finden für sich. Und das finde ich auch ganz gut.
Sehr schön.
Genau.
Dann vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Ich sage schon mal Tschüss für all unsere Hörer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Die abschließenden Worte gehören euch.
Was sagt man denn?
Doch einfach Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut, tschüss.
Wiedersehen. Du musst nicht immer andauernd reinreden, das finde ich total doof. Du drängelst dich immer vor.
Wer hat schon wieder die Puppen aus dem Koffer gelassen?
Oh, Herr Nashorn.
Ja, wissen Sie, Sie wissen ja, wie es ist. Tschüss.